Willkommen zurück. Dies ist die dritte und vorletzte Episode unseres Podcasts Häutungen Franz Fühmanns – Eine Spurensuche. Wenn du die ersten beiden Episoden noch nicht gehört hast, empfehle ich dir, damit einzusteigen. Dieser Podcast begleitet die Inszenierung Häutungen Franz Fühmanns des Recherche-Kunstkollektivs Weißwerk. Er rekonstruiert und kontextualisiert da, wo das Theaterstück verdichten, springen und auslassen muss. Er beleuchtet den Entstehungsprozess des Theaterabends und blickt den KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen des Weißwerk-Kollektivs bei der Arbeit über die Schulter. Trotzdem und gerade deshalb ist der Podcast auch für HörerInnen geeignet, die den Theaterabend noch nicht gesehen oder verpasst haben. In der dritten Episode, die den Titel Haut der Heimat trägt, widmet sich der Podcast dem für Fühmanns Leben und Schreiben zentralen Begriff der Heimat. Heimat, das ist für Fühmann ein vielschichtiger Komplex, ein Lebensthema. Heimat ist für ihn nur im Plural, als Summe von Heimaten und als Abwesendes, Verlorengegangenes zu denken. Unsere Spurensuche wird uns diesmal in die verschiedenen Schicksals-, Wahl- und Wunschheimaten Fühmanns führen. In die böhmische Märchenheimat seiner Kindheit im Riesengebirge, in die von Engeln, Teufeln und Heiligen bevölkerte österreichische Heimat des Jesuitenkonvikts in Kalksburg bei Wien, in seine Wahlheimat DDR, von der er sich den Aufbau eines neuen, eines besseren Deutschland versprach, und dort dann nach Ost-Berlin, ins schlagende Herz der Kulturpolitik und des Literaturbetriebs der Deutschen Demokratischen Republik, und nach Märkisch-Buchholz in Brandenburg, das ihm zum Refugium, zum Fluchtpunkt, Asyl und schließlich zur letzten Ruhestätte wurde. Warum verbot sich Fühmann schreibend seine böhmische Heimat? Warum konnte ihm der Märkische Wald nur Ersatz, nicht die Landschaft seines Herzens werden? Warum konnte ihm die DDR, in der zu leben er sich so hoffnungsvoll entschieden hatte, dauerhaft keine geistige Heimat sein? Und warum wollte und konnte er sie dennoch, anders als viele seiner SchriftstellerkollegInnen und WeggefährtInnen, nie verlassen? Was hoffte er, auf seinen Studienreisen nach Österreich zu finden, die er zur Vorbereitung des Trakel-Essays vor Feuerschlünden machte? Und was in den Bergwerkstollen, in die er sich am Fragment gebliebenen Im Berg schreibend tiefer und tiefer hineingrub? Das sind die Fragen, mit denen sich diese Episode beschäftigt. Und jetzt kann's losgehen. Die Heimat, in der Fühmann seine Kindheit verbrachte, Rochlitz, heute Rokitnice an der Isar, ist, als Franz Fühmann 1922 dort geboren wird, eine kleine Stadt im Riesengebirge, im Grenzgebiet zwischen Böhmen und Schlesien gelegen. Fühmanns Vater war aus Österreich dorthin gezogen, um eine Apotheke und eine kleine pharmazeutische Fabrik zu gründen. Der Ort lag umgeben von dichten Wäldern, schneite alle Winter ein und war für den Jungen mit der regen Fantasie bevölkert von Hexen, Dämonen, Zwergen, Riesen, Zauberern und Kobolden. Die Heimat Rübezahls, des mächtigen und launischen Berggeistes, der den Menschen des Riesengebirges in unterschiedlichen Gestalten entgegentritt, der unberechenbar ist und in einem Moment mild und hilfsbereit, im anderen arglistig und grausam sein kann. Eine Heimat, von der die Literaturwissenschaftlerin und Autorin Christine Schulz in der zweiten Episode bereits berichtete, dass sie Ursprung auch der intensiven Auseinandersetzung Fühmanns mit Märchen und Mythen war. Diese Naturheimat der Kindheit ist eine, die die Fantasie des jungen Fühmann anregt. Der Bücherschrank im Elternhaus, in dem er Shakespeare und Homer findet, tut das Seine dazu. Diesem böhmischen Erbe verdankt Fühmann, wie er in 22 Tage oder die Hälfte des Lebens erkennt, seinen Mut zum Schießen lassen der Fantasie.
Aus meiner Haut werde ich nicht mehr können und konnte ich nie. aber in ihr steckend, das Möglichste daraus machen, den Mut zu allen ihren Möglichkeiten haben. Und das wäre bei meinem böhmischen Erbe der Mut zum Schießenlassen der Fantasie, der Mut zum Barocken, der Mut zum Traum und Paradoxon, doch aus seiner Haut herausfahren können.
Fühlmann wird sich später daran erinnern, dass das Ausdenken von Geschichten in seiner Kindheit eine Lebensfunktion, ein selbstverständlicher Teil des Spielens gewesen sei. Dieser Rückzug in fantasierte Welten hatte seine Wurzel einerseits in der Faszination für das elementar Ursprüngliche der Natur und der hineinimaginierten Wesen.
In einer Landschaft aufzuwachsen, im Riesengebirge, im deutschsprachigen Teil, wo dann aber eben im Winter von November bis Mai alles verschneit ist und es gibt die Grotten und die Schluchten und die Gnome und die Feen und die eben Rübezahl, also all die, das waren Realitäten.
Andererseits floh das Kind die zerrüttete, von Kälte und Distanz geprägte Atmosphäre des Elternhauses. Der Vater, der sich für nationalvölkisches Gedankengut begeisterte, verbrachte viel Zeit im Wirtshaus und über seinen pharmazeutischen Experimenten. Die Mutter richtete sich in einem sittenstrengen, an Wahn grenzenden religiösen Eifer ein. Beide hatten einander nicht viel zu sagen und spielten die gemeinsamen Kinder, außer Franz gab es noch eine Schwester, Margareta, häufig gegeneinander aus. Die Auseinandersetzung mit der Kindheit in dieser Heimat klingt in Fühmanns Schreiben immer wieder an. Eindrücklich erlebbar wird der kindliche Blick auf die Welt etwa in den 1970 erschienenen Erzählungen »Der Jongleur im Kino« oder »In der Austreibung der Großmutter«. In vielerlei Hinsicht lebt diese Heimat in Fühmanns Schreiben sein Leben lang fort, auch wenn er sich von ihr fernhalten, ja, sie sogar gewaltsam auszutreiben versucht, wie er Wilfried Schöller während der Arbeit an Böhmen am Meer bekannte.
Ich habe ja meine angestammte urpoetische Landschaft Böhmen verleugnet, wie Petrus den Herrn, wenn auch aus ehrsamen Motiven. Ich wollte nicht ins gleiche Boot kommen mit diesen Trachtenpflegern und Heimatvereinen. Ich habe mir gesagt, das ist aus und vorbei, die Umsiedlung ist geschehen, ich habe die Heimat gewaltsam getilgt. Ich habe sogar noch etwas mehr gemacht. Ich habe sie getötet. Ich habe mir die Landschaft richtig verboten. Du treibst dich jetzt nicht mehr auf den Bergen herum. Dieses Heimatverbot war sicher eine Komponente mit, dass mir die Lyrik abgestorben ist. Nicht die wesentliche, aber doch eine.
Dieses Abtöten der böhmischen Heimat und das damit verbundene Absterben der Lyrik hat mit Fühmanns großen Lebensthemen, mit Schuld und Wandlung zu tun. Denn in der Heimat seiner Kindheit, in Rochlitz, später dann in Kalksburg, Reichenberg und Hohenelbe, vollzog sich Fühmanns Wandlung zum überzeugten Nationalsozialisten. Seine Erziehung als Kind und Jugendlicher hat Fühmann einmal als hervorragende Erziehung zu Auschwitz beschrieben. Fühmanns Gefühl von Heimatlosigkeit betrifft jedoch nicht nur ihn, sondern existiert auch im Großen. Fühmanns Eltern standen, wie viele Angehörige der deutschsprachigen Minderheit in Böhmen, der alten österreichischen Monarchie und Kaiser Franz Josef I. emotional näher als der tschechoslowakischen Republik. Das Dilemma, kein Österreicher der Monarchie, auch kein Deutscher zu sein, sondern eben ein Böhme mit deutscher Sprache, österreichischen Vorfahren und einem tschechischen Pass, erklärt, warum sich Fühmann selbst, wie auch sein Vater und die Mehrheit seiner Landsleute, heim ins Reich sehnten. Doch anders als viele stellt sich Fühmann sein Leben lang schreibend immer wieder dem schuldig geworden sein, geht härter mit sich ins Gericht als die meisten. So vertraut er Wilfried Schöller in einem Gespräch an.
Heimkehr? Wenn Sie wollen? Sie ist letzten Endes das Grundthema dessen, was ich schreibe, auf die allgemeinste Formel gebracht. Das Geheimnis? Dass einer ein solch zerbrochenes Leben hat und doch die Identität besteht, denn ich schaue ja auf den SA-Mann Fühmann nicht als auf einen anderen, das bin ja ich gewesen. wenn man eine bestimmte Tabuisierung überwände, die ich wahrscheinlich nicht überwinden kann, eminent eine Frage des inneren Zensors, dann müsste sich die Frage stellen, was war denn eigentlich in dem S-Amann-Fühmann von jenen Eigenschaften angelegt, die ich heute als positive bezeichnen möchte?
Darum will er sich nicht gemein machen mit Verbänden der Heimatvertriebenen oder den Trachtenvereinen, die der guten alten Zeit in der verlorenen Heimat hinterher trauern. Darum lässt er sich nach Kriegsende 21 Jahre Zeit, ehe er erstmals wieder in seinen Heimatort zurückkehrt. Sein Elternhaus betritt er dabei nicht. Und als er Böhmen wieder verlässt, ist er sich sicher, dass er nicht wieder zurückkehren will. Diese Haut der Heimat hat er sich abgezogen, wie er sich im Gespräch mit Margarete Hansmann 1980 erinnert.
Die Haut der Heimat abgezogen. Eben das ist mir einmal geschehen und ich will mit leiser Stimme hinzufügen, ich hätte Angst vor einem zweiten Mal. Meine Heimat war das Riesengebirge. Das war die Landschaft meiner Kindheit und das ist ja auch immer die Landschaft, in der man als Lyriker sich bewegt. Von da stammen die Bilder, die Metaphern. Diese Landschaft kann natürlich ebenso die Stadt sein. Und dass ich die verloren habe und keine neue gefunden habe, hat natürlich auch mit dem Verlust des Gedichts zu tun. Dieses Riesengebirgstal war allerdings eine extrem provinzielle Landschaft, eingeschlossen von 4 Bergzügen. Aber es war halt meine Landschaft und meine Gedichte wurzeln da. Dann kam die Umsiedlung, die ich historisch bejahe. Eine andere Lösung war wohl nicht möglich. Dann sah ich diesen Missbrauch der Heimatgefühle, dieses Treiben der Landsmannschaften oder wie die heißen, dieses kaltschnäuzige Gefühl ihrer Führer mit etwas, darin am Anfang gewiss Trauer und Schmerz schwang und das dann zur Operette und Farce wurde, zur gefährlichen Farce falschen Erinnerns. Und da habe ich es mir gewissermaßen verboten. Ich wollte diese Landschaft nicht mehr in meiner Lyrik weitertragen.
Fühmanns nächste Lebensstation liegt in Österreich. Hier hatte er von 1932 bis 1936 das Jesuitengymnasium Kalksburg bei Wien besucht. Das Privileg des Besuchs dieser Eliteschule war eigentlich den Söhnen der Oberschicht vorbehalten. Den ehrgeizigen Vater Fühmanns kostete es eine beachtliche Summe, seinen Sohn hier unterzubringen. Aber da der junge Franz klug und talentiert ist, überrascht er seinen Prüfer mit seiner unbändigen Lust an der intellektuellen Herausforderung und mit seiner schnellen Auffassungsgabe, besteht die Aufnahmeprüfung und mausert sich schnell zum Klassenprimus. Bei den Jesuiten lernt er die dunklen Seiten des Katholizismus kennen. Die Sünde, das Verwerfliche und die unerbittliche Bedrohung des Fegefeuers und der Hölle. Es ist dem Zögling Fühmann bei aller Faszination für Engel, Teufel, Heilige und Dämonen unmöglich, hier heimisch zu werden. Das überrascht nicht, wenn man sich vor Augen führt, dass gläubigen Christen erst im Himmelreich wahre Heimat winkt. Die spartanische Disziplin des Klosterlebens und der immer gleiche Rhythmus von Beten und Lernen zermürben ihn. Als 10-Jähriger gottesfürchtig eingetreten, verlässt er die katholische Kaderschmiede 4 Jahre später, eigenen Angaben zufolge, als überzeugter Atheist. Er selbst behauptet, geflohen zu sein. Tatsächlich wechselte er wohl, weil der Vater das Schulgeld nicht mehr aufbringen konnte, 1938 an das Realgymnasium in Reichenberg, nicht weit von der Heimat seiner Kindheit Rochlitz entfernt, wo sich dann vollends die Wandlung zum überzeugten Nationalsozialisten vollzieht. Auch nach Österreich kehrt Fühmann erst spät, im Jahr 1977, zurück. Anlass seiner 2-wöchigen Reise, auf die weitere Folgen werden, ist die Beschäftigung mit Georg Trakl. Schon als Wehrmachtssoldat in den letzten Kriegstagen faszinierte Trakls Lyrik Franz Fühmann. Von dieser Erstbegegnung und ihrer Bedeutung für Fühmanns ganzes Schaffen haben wir in der ersten Episode dieses Podcasts bereits erzählt.
Aus grauen Zimmern treten Engel mit kotgefleckten Flügeln. Würmer, Tropfen von ihren vergilbten Lidern.
Nun, 1977, bittet der Reklam-Verlag Fühmann, die erste DDR-Gesamtausgabe der Trakl-Werke herauszugeben. Darum sucht er dessen Geburtsort Salzburg auf. In der für ihn typischen Schonungslosigkeit stürzt sich Fühmann in die Arbeit, fühlt und lebt sich in die Stadt und in Trakls Leben und Werk ein. Österreich wird ihm so, wie sich Clemens Renoldner erinnert, zu einer behaupteten geistigen Heimat, die er sich durch Literatur, Philosophie und Psychologie erschließt. Die Arbeit wird zu einem mühsamen, von Zweifeln und Krisen bestimmten Kraftakt. Die Beschäftigung mit Trakl deckt eigene Widersprüche auf, die Fühmann schließlich nicht nur zu einem anderen Verständnis für dessen Dichtung führen, sondern ihn auch seinen eigenen Standort als Schriftsteller neu bestimmen lassen. In der Rede zum 150. Jubiläum des Hinsdorf Verlags bekennt Fühmann ausdrücklich, dass er sich seinem Wesen nach als Österreicher fühle. Die Austreibung des böhmischen, des österreichischen Erbes ist gescheitert. Die Rückeroberung jedoch misslingt ebenfalls. Heimat findet Fühmann auch in Österreich nicht. In die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik hatte Fühmann alle Hoffnung gesetzt, als er nach Kriegsende, Kriegsgefangenschaft und Antifa-Schule nach Deutschland zurückgekehrt war.
Mit Empörung hatte ich gesehen, wie die alte Drachensaat des Verderbens in einem Teil Deutschlands aufs Neue hervorbrach und wie dieses eine Deutschland vom anderen Deutschland sich trennte und Keil um Keil zwischen Deutsche und Deutsche trieb. Nun aber war die gute Kunde gekommen, im Osten Deutschlands schuf sich das Volk nun seinen Staat. Von diesem Tag an wusste ich, wo auch immer in Deutschland ich leben würde, diese Republik ist meine Republik.
Die Ankunft in Ost-Berlin empfindet er, der nie zuvor hier gewesen ist, als Heimkehr. Zunächst lebt er in der Linienstraße, dann am Strausberger Platz. Am Aufbau der jungen DDR beteiligt er sich mit leidenschaftlichem Einsatz, sowohl als Kulturfunktionär in der NDPD als auch als Autor für die Parteizeitschriften und als Mitglied im Vorstand des Deutschen Schriftstellerverbandes, in den er 1953 gewählt wurde. Ideologisch gefestigt und seiner neuen Heimat gegenüber bedingungslos loyal, ist er davon überzeugt, das einzig Richtige zu tun. Schon wenige Monate nach seiner Ankunft knüpft er Kontakte zu den bekanntesten DDR-Autoren Johannes R. Becher, Louis Firnberg, Kuba alias Kurt Bartel und vielen anderen. Er möchte hier und unter ihnen seine literarische Heimat finden. Unmittelbar vor dem 20. Parteitag der KPdSU 1956 befindet sich Fühmann auf dem Höhepunkt seiner schriftstellerischen und politischen Anerkennung in der DDR. Es besteht begründete Hoffnung, nun endlich angekommen zu sein, Heimat gefunden zu haben. Doch durch die Abkehr vom Stalinismus und die Aufdeckung der stalinistischen Verbrechen durch Chruschtschow auf dem 20. Parteitag der KPdSU wird Fühmann in seinen politischen Überzeugungen erschüttert. Seine poetische Konzeption und seine politische Überzeugung geraten ins Wanken. Mit seiner Haltung zum 11. Plenum des ZK der SED 1965 verschärft sich der Konflikt mit der Staatsführung weiter. Die aggressive Forderung nach mehr Parteilichkeit und sozialistischer Treue in Kunst, Literatur und Film stößt Fühmann ab und irritiert ihn so sehr, dass er 1966 erstmals aus dem Schriftstellerverband austritt. In vielen langen, zeit- und kräfteraubenden Briefen versucht man ihn umzustimmen. Dennoch geht Fühmann zur politischen Heimat, die ihm die DDR sein sollte, auf Distanz. Immer häufiger meidet er nun Berlin. 1967 hält er sich längere Zeit in Neuruppin auf und arbeitet im Auftrag des Aufbauverlags an einem Manuskript auf den Spuren von Thanes. Doch das Thema berührt ihn nicht. Im Ruppiner Tagebuch notiert er:
Mein Gott, da stolpere ich durch ein Land, von dem ich außer Märkisch-Buchholz und nun also Wustrau nichts kenne. Und über welche Orte ich auch noch nach 10 Jahren Aufenthalt nichts schreiben könnte, was des Druckes würdig wäre. Stolpere also durch ein Land, das ich vom Schreibtisch aus als Voraussetzung dieser Arbeit für meine Heimat zu halten geneigt war und das meine Heimat nicht ist und nie sein wird.
Heimat kann Fühmann auch im märkischen Sand nicht finden. Dass er dennoch danach sucht, geht aus dem Ruppiner Tagebuch deutlich hervor.
Ich bin von der Theorie eines Heimatfindens ausgegangen. Sie hat sich als eine Fiktion erwiesen. Für jede Zerstörung einer Illusion soll man dankbar sein. Ich weiß jetzt mehr denn je, dass meine Heimat Böhmen ist. Das andere, obwohl es so nah an diesem hiesigen dran liegt. Ich habe mich einem Trugschluss hingegeben. Er sah so aus. Erstens, Böhmen ist deine Heimat gewesen und du hast sie durch politisch-historische Gründe, die unbedingt zu akzeptieren sind, verloren. Zweitens, Preußen ist durch politisch-historische Gründe, die unbedingt zu akzeptieren sind, das Land geworden, in dem du dich aufhalten musst. Drittens, Preußen ist darum meine Heimat. Der Trugschluss ist berühmt. Jede Gans hat 2 Beine. Jeder Mensch hat 2 Beine. Also ist jeder Mensch eine Gans. Solche Trugschlüsse löst man nicht mit einer Suada. Ich will dankbar sein. Ehrlich dankbar. Die Reisen nach Preußens Schoß haben mir deutlich gemacht, was ich eigentlich bin. Ein österreichischer Schriftsteller in einem Land, dem dankbar zu sein, ich genaue politisch-historische Gründe habe. Aber damit werde ich nun einmal nicht zu einem Eingesessenen.
Die Arbeit auf den Spuren von Thanes bleibt Fragment. Und das liegt nicht nur an der Fremdheit der äußeren Umgebung, die er beschreiben soll, die der erinnerten Landschaft des Riesengebirges so fremd ist. Das liegt auch daran, dass ihm der Anlass des Schreibens nicht bedeutsam genug erscheint, dass der Schriftsteller sich anders erschließen muss.
Wo war ich geblieben? Ach so, ich stolpere. Stolpere also durch dies Land, durch diese Geschichte, sammle preußische Anekdötchen und Späße und tue mir den Teufel was drauf zugute, wenn ich 1 oder 2 davon widerlegen kann. Sehe dem großen Dichter und miserablen Reporter, die Wanderungen sind Miststücke von Büchern, Theodor Fontane auf die Finger, die ja auch nichts dafür konnten, weil sie ihren Mann ernähren mussten. Und der Mann hatte ziemlich viel Hunger. Und auch ohne diesen Hunger hätte er über Herrn Quast aus Protzen oder Garz nichts anderes schreiben können, als ich über Frau Mix in Kunster spring. Latsche, fast 50 und immer noch ein Esel, grau wie die Müllertiere, Latsche, grau wie ein alter Esel auf einem geborgten Rad in einem Luchwald, um dort zu beobachten, wie die Sonne nachmittags durch Buchenkronen fällt, die vor Weidenlaub stehen, das sich zu Sumpfgräben beugt, anstatt in Berlin aus dem Fenster zu sehen oder besser in die Zeitung und über Probleme zu schreiben, die mich jeden Tag anfallen und zu schreien und brüllen und winseln und wimmern, stehe lächerliche Figur vorm Luchwald und starre einer Elster nach und versuche, das Gekreisch eines Eichelhähers zu artikulieren. Stehe im Luchwald, latsche durch Brandenburg, latsche durch Preußen, kenne die Geschichte nicht und will sie nach dem, was ich von ihr kenne, für dahin auch nicht kennenlernen. Bin absolut gescheitert, ernüchtert, halb aufgewacht und will nicht über das schreiben, sondern vielmehr über, über was? Ein, ja, was, wohl? Ein Buch schreiben. Schluss damit.
Da wartet ein anderes Werk, das geschrieben werden will. Und daraus folgt für Fühmann in der ihm eigenen Konsequenz, dass er die Arbeit an Fontane beenden muss. Der Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in Prag im Jahr 1968 und das Scheitern dessen, was in Westmedien als Prager Frühling bezeichnet wurde, ist ein weiterer einschneidender Moment für Fühmann, der ihn zur Auseinandersetzung mit seiner Wahlheimat DDR zwingt. Er treibt Fühmann tiefer hinein in den Alkoholismus und in eine fundamentale Existenzkrise. Nach einer Entziehungskur in Rostock, auf die zwar weitere Abstürze folgen, die jedoch einen restriktiven Wandel der Lebensgewohnheiten Fühmanns nach sich zieht und letztlich erfolgreich ist, geht er noch deutlicher auf Abstand zur Politik der SED-Führung. Er verstummt nicht, engagiert sich weiter, sucht den Diskurs, übt offene Kritik an der parteipolitischen Vereinnahmung der Literatur, immer in der Hoffnung, etwas zum Besseren wenden zu können. Im Grunde weiß er da aber schon, die Risse werden sich nicht mehr schließen. Der Wunsch, ausschließlich Schriftsteller zu sein, wurzelt auch in der Frustration, die die kulturpolitischen Auseinandersetzungen und Reibereien, die zunehmenden Gängelungen und Bespitzelungen durch die Stasi mit sich bringen. Das Eigentliche lässt sich in dieser Welt nicht finden.
Ja, das Eigentliche. Wäre ich, sagen wir, 1968 gestorben, wäre ich in die Grube gefahren als der, der ich ja noch heute in der Literaturgeschichtsschreibung meines Landes fortlebe. Als der Vergangenheitsbewältiger mit der schönen Sprache und den lieben Kinderbüchern und den treffenden Nachdichtungen. Hätte es nicht eben jene Erschütterung vom August 1968 gegeben, mit dem Willen, jetzt möchte ich sehen, was ist, um mit Rosa Luxemburg zu sprechen. Damit fing das Eigentliche an.
Heimat. Gibt es sie für einen wie Fühmann vielleicht nur in der Literatur? Aber Literatur entsteht nicht im luftleeren Raum. Sie ist immer beeinflusst von dem, was in der äußeren Welt geschieht. Der Ort des Schreibens spielt dennoch immer eine entscheidende Rolle. Glücklicherweise hat Fühmann schon im Sommer 1958 ein Schreibdomizil für sich gefunden, in das er sich im Laufe der Jahre immer häufiger und immer länger zurückzieht, um in der Abgeschiedenheit zu schreiben.
Berlin ist mir zu laut. Ich kriege dort keine Luft, werde zu oft gestört. Märkisch Buchholz ist ein Landstädtchen mit etwa 800 Seelen, südlich von Berlin am Anfang des Spreewaldes. Das Häuschen steht zwischen Märkisch Buchholz und einem Dorf namens Birkholz, mitten in einem Wald mutterseelenallein. Es gibt keinen Zaun herum und wer es nicht kennt, findet nicht hin. Dort habe ich kein Telefon, kein Auto und in den seltensten Fällen Besucher. Dort arbeite ich, wie ich arbeiten muss. Im Schnitt stehe ich gegen 6 Uhr auf und arbeite bis um 15, 16 Uhr hart am Manuskript. Es ist eigentlich nur ein halbes Häuschen. Jemand wollte eine Obstplantage anlegen, haute drumherum ein Riesenareal Wald aus und fing an zu bauen. Dann der Krieg. Das Haus ist nicht fertig geworden. 2 Zimmerchen, eine Kochstelle, ein halber Keller, das Klohäusel draußen. Einen Brunnen habe ich mir graben lassen. Mehr brauche ich nicht. Dann noch eine Wellblechgarage, in der ein Teil meiner Bibliothek steht. Das langt mir. Und ich habe das beruhigende Gefühl, dass ich bei unserer immer noch sehr großen Wohnungsknappheit niemanden einen Platz wegnehme. Das neidet man mir nicht. Das will keiner haben. Für eine Familie ist es zu klein, liegt zu weit ab. Aber für mich ist es ideal.
In Märkisch Buchholz wird Fühmann überaus freundlich aufgenommen.
Anfangs sah es hier böse aus. Knietief Schnee, 20 Grad minus und nur 2 Eimerchen Kohle und der große Holzstapel tief im Wald. Und dann fraß der Ofen Holz. Das kann man sich gar nicht ausdenken, was das Ding frisst, wenn man nur mit Holz heizt. Aber dann passierte was wirklich Schönes. Es sprach sich rum, ich habe kein Holz, und dann kam der Pastor, der Seelenhirt, wiewohl ich doch ein ungläubiger Heide bin, und brachte mir für einen warmen Sonntag einen Eimer Kohle, hat selber keine. Und dann kam eine schöne Gärtnersfrau und brachte eine Kiste. Und dann kam die Lehrerin, bei der ich immer Premiere mit all meinen Kinderbüchern habe, und zog einen Schlitten mit einem riesen Sack durch den tiefen Schnee. Und nun gibt mir die Schule aus ihrem Vorrat noch ab. Also ich find's wirklich rührend. Es war nicht selbstverständlich.
Aber das Wichtigste, hier kann er schreiben. Hier kann er sich mit dem auseinandersetzen, was er will. Einem Brief an seinen guten Freund Wieland Förster ist anzuhören, wie glücklich und erleichtert er darüber ist.
Ich sitze jetzt hier in meiner Garage. Was heißt meiner? Ich habe ja kein Auto. Das Ding war ja schon da. Einer Wellblechbaracke, wo wir alles abstellen. Da habe ich mir einen Tisch und einen Stuhl und ein altes Sofa reingestellt und vor der Tür, im Freien, dein Paar im Gras. Dahinter riesige Birken und dichtes Grün junger Kiefern und ich sehe sie täglich Stunden an und ich werde ganz sicher etwas dazu schreiben. In der Garage sitze ich, weil Weib und Wellensittich im Haus sind. Man kann hier in den Schuppen nur mit dem Schuhlöffel rein. Es ist auch früh kalt und mittags zum Schmoren, aber es arbeitet sich irre gut. Könnte ich es richtig heizen, blieb ich nur hier. Kleiner Raum mit riesigem Ausblick. Meine Sehnsucht war ja immer eine Dachstube und so ähnlich fühle ich mich jetzt und auch irgendwie weit zurück. Ich mache jetzt endlich zum ersten Mal seit dem Vorkrieg wieder nur, was ich will. Wieland. Nur, Mensch. Und ich glaube, da wird was draus. Ich will was ausprobieren. Göttergeschichten, die ich von wegen für Kinder und von wegen sozialistischer Realismus in meiner Troja-Adaption verhauen habe. Menschengeschichten. Ich möchte einmal ausprobieren, was sich im Menschenbereich sagen lässt. Kein Bezug auf Mauer oder Funktionäre. Nicht positiv, nicht negativ, überhaupt nicht. Und durch die ganze Skala des Menschlichen. Ich glaube an die Möglichkeit des einzelnen Menschen. Das ist seine Göttlichkeit. Aber einzeln kann er nicht sein. Auch nicht paarweise, damit fängt es ja schon an. Das ist seine Tragödie. Wenn ich was fertig habe, schicke ich's dir. Machst du Zeichnungen dazu? Nur für uns.
Im kleinen Märkisch Buchholz entsteht viel von dem, was Fühmann als Autor groß und bedeutend macht und was ihm in Berlin vielleicht unmöglich gewesen wäre zu schreiben. Das Judenauto, die Lidice-Kantate, die Kinderbücher vom Moritz, der kein Schmutzkind sein wollte und die Suche nach dem wunderbunten Vögelchen, aber auch Böhmen am Meer, stürzende Schatten und vieles mehr. Dennoch bleibt ihm Märkisch Buchholz, wie er im Gespräch mit Margarete Hansmann bekennt, nur
Ersatz, nicht die Landschaft meines Herzens, nicht die Landschaft, aus der Dichtung wachsen könnte. Obwohl ich dankbar bin, dass ich dort leben kann und die Leute mich hinnehmen, wie ich bin. Ein paar Wurzeln sind schon eingewachsen, aber Gedichte treiben sie nicht.
Doch so produktiv das Arbeiten in Märkisch Buchholz von der Hand geht, die politischen Ereignisse in der Welt außerhalb der Mönchsklause lassen sich nicht aussperren. Das will Fühmann auch gar nicht. Als im Herbst 1976 der Dichter und Liedermacher Wolf Biermann ausgebürgert werden soll, gehört Fühmann zu den Erstunterzeichnern des Protestbriefs.
Wolf Biermann war und ist ein unbequemer Dichter. Das hat er mit vielen Dichtern der Vergangenheit gemein. Unser sozialistischer Staat, eingedenk des Wortes, aus Marxens 18. Brumaire, demzufolge die proletarische Revolution sich unabhängig selbst kritisiert, müsste im Gegensatz zu anachronistischen Gesellschaftsformen eine solche Unbequemlichkeit gelassen, nachdenkend ertragen können. Wir identifizieren uns nicht mit jedem Wort und jeder Handlung Wolf Biermanns und distanzieren uns von den Versuchen, die Vorgänge um Biermann gegen die DDR zu missbrauchen. Biermann selbst hat nie, auch nicht in Köln, Zweifel darüber gelassen, für welchen der beiden deutschen Staaten er bei aller Kritik eintritt. Wir protestieren gegen seine Ausbürgerung und bitten darum, die beschlossenen Maßnahmen zu überdenken.
Noch härter als die Ausbürgerung Biermanns trifft ihn nur wenige Monate später der Verlust der Schriftstellerkollegin Sarah Kirsch, die er zutiefst verehrt und deren Weggang er lange zu verhindern versucht hatte. SchriftstellerInnen sind der aktuellen DDR-Führung nur noch dann etwas wert, wenn sie sich fügen und bedingungslos in den Dienst der Staatsdoktrin stellen, wenn sie den Mund halten. Andernfalls werden sie zum Verstummen gebracht. An Sigrid Damm schreibt Fühmann am 4. Juli 1977 verzweifelt:
Da hat man insgesamt ein gutes Dutzend Briefe geschrieben, auf das Problem hingewiesen, um das es geht, seine Bereitschaft angeboten, an Diskussionen und Beratungen darüber mit unbefristeter Zeitreserve teilzunehmen. Und nichts. Keine Antwort. Keine Erwähnung, kein Problem, keine Erörterung, nur ein Gebelfer. Wir existieren, das ist mir jetzt völlig klar, nur als Glühbirnen, die man nach Bedarf an- und abknipst, aber nicht als schöpferisches Potenzial der Gesellschaft. Nur als Ausführer von Beschlüssen. Nun gut, aber einmal muss man dann die Konsequenz ziehen. Man kann sich nicht ungestraft wie Sauerbier anbieten, dann eben nicht.
Dennoch gibt Fühmann nicht auf. Er kämpft weiter und versucht, zwischen den führenden Köpfen der Kulturpolitik und den Angehörigen der schreibenden Zunft zu vermitteln. So schreibt er am 11. August 1977 an den ersten Sekretär des Schriftstellerverbandes Henninger:
Die bedeutendste zeitgenössische Dichterin deutscher Sprache wird die Deutsche Demokratische Republik verlassen. Diese Nachricht hat mich bestürzt und erschüttert und mit mir viele Bürger dieses meines Landes. Täglich erreichen mich Briefe voll Trauer, Sorge, Ratlosigkeit, Fragen. Doch wozu teile ich Ihnen das mit? Sarah Kirsch wird uns also verlassen. Bernd Jentsch ist nicht mehr zurückgekommen, Jurek Becker ist aus dem Verband ausgetreten und ich begehre an weiterem nicht schuld zu sein. Ich will nicht im Vorstand eines Verbandes arbeiten, dem solche Verluste nebensächlich erscheinen. Denn anders kann ich die gänzliche Unbereitschaft, über die Gründe nachzudenken, nicht mehr verstehen.
Auch Sarah Kirsch gehörte zu den ErstunterzeichnerInnen des Protestbriefes gegen die Biermann-Ausbürgerung. Auch sie wird infolgedessen mit Repressionen überzogen. Und sie ist ja nicht die Einzige, die in der DDR keine Heimat mehr hat. Auch Fühmann ist vom Gefühl tiefster Entfremdung zerrissen. Dennoch versteht er nicht, dass sie geht. Für ihn selbst kommt nur Bleiben in Frage. Er zieht den Mief des Sauerstoffmangels im Osten Deutschlands der eisigen Kälte vor, die er im Westen vermutet. Dabei tritt ihm immer deutlicher vor Augen, wie schlecht es um die künstlerische Freiheit in seiner Heimat DDR bestellt ist. 1980 schreibt er an Christa Wolf:
Ich bereite einen Vortrag in der AK vor, in dem ich mit jungen Leuten über Geschichte diskutiere und begreife erst jetzt voll, wie katastrophal die Stimmung und die Vertrauenskrise hierzulande sind. Und es wird unentwegt weitergemacht. Mich schaudert. Manchmal habe ich so ein Gefühl, als wäre es April 45. Ich weiß nicht, was es werden soll.
Selbst an seinem Zufluchtsort Märkisch Buchholz ist Fühmann vor den Nachstellungen der Staatssicherheit nicht mehr sicher. 1974 hatte er hier den Entschluss gefasst, ein großes Werk zu schreiben, das sich mit der Welt der Arbeiter und der Welt unter Tage befassen soll. Im Dezember 1982 beginnt Franz Fühmann mit der Schreibarbeit an seinem Buch unter dem Arbeitstitel Bergwerk. Die Vorarbeiten haben 8 Jahre gedauert. Fühmann war zu mehreren Exkursionen und Arbeitsaufenthalten von zum Teil mehrwöchiger Dauer in Kupfer- und Kalischächte im Mansfelder Land und in Thüringen gereist. Er war mit den Brigaden eingefahren, hatte selbst mitgearbeitet und sich dafür intensiv vorbereitet, um körperlich in Form zu kommen. Das Ergebnis seiner Suche? Eine schier unüberschaubare Menge an Material. Tagebuchaufzeichnungen, Fotografien, Dokumente, umfangreiche Notizen zum Stoff und zu seiner Strukturierung, ein umfangreicher Briefwechsel mit den Bergleuten. Die Arbeit füllt ihn aus, quält ihn, treibt ihn an den Rand der Verzweiflung und darüber hinaus. Dennoch, im Berg ist das große Werk, das er unbedingt schreiben will, ja, schreiben muss. Dies ist die Aufgabe des Schriftstellers und diese will er erfüllen. So schreibt er an Margarete Hansmann, die er zärtlich Schwester Sancho nennt.
Liebe Schwester Sancho, ein Schriftsteller oder Künstler ist nur für eines verantwortlich, das ist sein Werk. Und danach muss er handeln. Dieses Problem kann ihm keiner abnehmen. Und man muss ihn entscheiden lassen, freilich mit allen Konsequenzen. Wenn einer sagt, ich bin ein guter Patriot und komme, was kommt, ich halte meinem Land die Treue, auch wenn mein Werk drauf geht, dann ist es seine Entscheidung und sie ist ehrenvoll und keiner kann ihn schelten. Bloß darf er dann nicht rumlaufen und sagen, eigentlich hätte ich ja den größten Roman dieses Jahrhunderts geschrieben, es ging bloß leider nicht, ich musste Patriot sein. Dann ist er eben Patriot und hat keinen Roman. Oder er sagt, es gibt für mich auf der Welt nur eins, das ist meine Arbeit, dann darf man ihn nicht schelten, wenn er anderes aufgibt. Was bleibt, ist das Werk, sonst nichts.
Unter der Erde, in den Tiefen des Gesteins, sucht Fühmann seine literarische Heimat, die er oben nicht finden kann.
Ein Urerlebnis ist für einen Schriftsteller ja ebenso Ort wie Drang seines Schreibens. Genauer, der ewig quälende Drang, jenen Ort in der Sprache zurückzugewinnen, den das Leben ihm unwiederbringlich verlor.
Das Schreiben selbst wird geleitet vom Drang, Heimat zu finden. Und im Berg, unter Tage, in den Tiefen der Sprache, wird Fühmann fündig.
Das Flötsstück vor mir, das ich zögernd berührte, hatte nie zuvor eine Hand angefasst. Jedes Streb war Pionierland. Hier unten wurden neue Küsten gewonnen. Nicht westwärts, sondern hinab in die Zeit. Der Heuer kroch zu uns. Ich sah ihm entgegen. Im Kreuzschnitt der Lichter zerstäubende Erdnacht, wie sie unter den Tagen wandert. Und ich wusste jählings, das war mein Ort.
1984, da hat ihn die tödliche Krankheit Darmkrebs bereits ergriffen, bricht Fühmann die Arbeit ab, nachdem er sich schon im Jahr zuvor mehreren schweren Operationen hatte unterziehen müssen. Im Berg bleibt Fragment. Dennoch arbeitet Fühmann bis zu seinem Tode weiter. Der Wunsch nach Heimkehr, er ist wohl nur schreibend zu erfüllen. Fühmann stirbt am 8. Juli 1984 im Alter von 62 Jahren in der Berliner Charité. Auf seinen eigenen Wunsch hin wird er in Märkisch-Buchholz beerdigt. Hier findet er, wenn auch nicht das, was er als Heimat sich wünschte, seine letzte Ruhe statt.
Nicht Hunger und Durst. Doch jetzt werde ich müde. Ich kann die Beine kaum mehr heben, aber ich darf ja nicht stehen bleiben und habe, das weiß ich nun sicher, nur noch einen Wunsch frei. Wünsche dir doch zu Hause zu sein. Doch gleichzeitig sagt mir eine Stimme, dass eben das die Falle ist. So schleppe ich mich tockelnd hin, die Sonne brennt, der Horizont wandert, kein Schatten. Taumeln, grüne Irre, Stunden verrinnen, Tage, Wochen. Besser das Falsche als nichts getan. Ich wünsche, ich wäre zu Hause, rufe ich. Da teilt sich ein drittes Mal der Boden und klein wie zuvor erscheint das Kind und sagt mit unendlich trauriger Stimme: Da bist du doch die ganze Zeit. Es lächelt voll Wehmut und ist schon verschwunden. Ich breche zusammen, steigende Sonne und mich mit seinen Nadeln durchbohrend, überwächst mich der stumme, glühende Wald.
Das war die dritte Episode von Häutungen Franz Fühmanns – Eine Spurensuche, dem Podcast zur Weißwerk-Produktion Häutungen Franz Fühmanns. Es lasen Christian Erd und Laura Mitzkus. Regie, Drehbuch und Schnitt Katja Lehmann. Musik Maja Belsitzmann und Martin Effrath. Das Projekt wird gefördert mit Mitteln der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.